VUCA Blaster.
Ja, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VUCA Blasters. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute moderieren Roscoe und ich und wir haben als Gast Christine Matern. Sie ist systemischer Coach, Transformationsbegleiterin und Teamentwicklerin, Trainerin für New Work, selbstorganisierte Teams und den Loop Approach, worum es auch heute geht. Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast. Schön, dass du da bist. Und habe ich vielleicht noch was vergessen, was dir noch wichtig ist, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen sollten über dich?
Ja, nee, tatsächlich alles viele Buzzwords. Aber ich freue mich total, jetzt mit euch den Loop Approach zu besprechen, beziehungsweise auch mal Insights dazu zu geben. Es sind ja viele Buzzwords, die wir da einfach auch haben. Und ja, bin sehr gespannt und freue mich jetzt, mit euch in den Austausch zu gehen.
Okay, dann kommen die gefürchteten drei Check-in-Fragen, die ich hier zufällig auswähle. Und die erste wäre, was löst Dankbarkeit in dir aus?
Oh, schöne Frage. Was löst Dankbarkeit in mir aus? Tatsächlich die eigene Achtsamkeit. Was meine ich mit eigener Achtsamkeit? Geduldig mit einem sein, stolz auf sich selbst sein und auch den eigenen Respekt haben für das, was man geleistet hat und auch leisten kann tatsächlich. Und das löst in mir Dankbarkeit aus. Ja, coole Frage.
Ja, vielen Dank. Dann kommt die nächste Frage direkt. Welche deiner Werte kannst du derzeit besonders gut realisieren?
Spannend. Tatsächlich Familie. Es hat einen hohen Stellenwert bei mir. Und auch wenn ich jetzt über Weihnachten nicht zu Hause bin, was natürlich eine sehr besinnliche Zeit ist und auch gerade für die Familie, ist es für mich tatsächlich so, dass ich unter dem Jahr viel mit der Familie Zeit verbringe und auch mit den Kiddies meiner Schwester. Daher kann ich das momentan, dadurch, dass ich sehr viel Ruhe auch habe, in meinem, sag mal in Richtung Work-Life-Balance, total viel Zeit mit der Familie verbringen.
Ja. Vielen Dank. Und die letzte Frage, dann können wir reinstarten in die Podcast-Folge. Was war dein letzter Aha-Moment?
Mein letzter Aha-Moment. Tatsächlich heute Morgen bei der Meditation. Also ich mache morgens, ich habe ein sehr ausgeprägtes Ritual. Ich bin immer so 2 Stunden dran, bevor ich überhaupt dann in den Tag starte, also in das irgendwie auch Arbeitsleben. Das heißt, ich stehe mal auf und trinke erstmal ganz gemütlich meinen Kaffee und dann starte ich mit einer Atemsession von Wim Hof und gehe dann in die Meditation und die Meditation war für mich ganz spannend, weil ich mir die Frage auch mitgenommen habe in die Atmung und in die Meditation. So, was möchte ich hinterlassen, beziehungsweise wie möchte ich wirksam sein? Und für was stehe ich auch irgendwie? Und mir kam direkt dann bei der Meditation tatsächlich Inspiration. Und nach einer Atmung ist man so voll im Körper. Und wenn man sich dann mal das Wort Inspiration, also wie will ich dann auch die Gesellschaft bereichern mit Inspiration und ich spüre das körperlich, das war für mich so, aha, ein geiler Moment einfach, Körper, Mind und alles so verschmolzen zu haben und das war für mich ein Aha-Moment.
Ja. Das passt natürlich auch perfekt dann als Überleitung, dass wir vielleicht jetzt auch wirklich eine tolle Folge haben, wo du die Zuhörerinnen und Zuhörer inspirieren kannst. Ja, also es geht so um den Loop Approach. Kann man da so sagen, was das ist? Könntest du das definieren oder ist das schwierig, so zu erklären, was da eigentlich dahinter steckt?
Ja, spannende Frage. Auch da kann ich es erklären. Ich bin da rein total offen tatsächlich, als ich die Ausbildung gemacht habe und hätte es nicht erklären können. Ich kann es jetzt erklären, weil es auch total viel mit mir gemacht hat. Das bedeutet, Loop Approach, Loop Approach ist erstmal der Ansatz, die Transformation von innen. Und das war für mich auch spannend. Was bedeutet denn Transformation von innen? Auch für mich persönlich die Entwicklung von innen heraus und nicht aus dem Außen. Und was ist Loop Approach? Ist, dass wir daran glauben, mit diesem Framework, dass sich Organisationen von innen heraus transformieren können. Das heißt, dass es nicht durch Außenwirkung, durch Beratung oder so funktionieren muss, kann natürlich, aber vielmehr, dass die Organisation und die Teams und die Menschen die Fähigkeit und die Stärken haben, alles, was von außen auf einen einprasselt, ihr sprecht wahrscheinlich in jeder Podcast-Folge darüber in der VUCA-Welt, alles, was alles so bewegt, tatsächlich aus eigener Kraft heraus zu schaffen, zu transformieren, zu bewegen und zu wandeln. Genau.
Das ist so ein bisschen vielleicht auch so diese Graswurzel, nee, aber das ist vielleicht auch nochmal was anderes. Also das hatten wir immer bei Working Out Loud und bei anderen CRU, weiß ich nicht, aber dass das auch von unten, dass so Graswurzelbewegungen, also zum Beispiel bei uns, dass Working Out Loud jetzt nicht von oben vorgegeben ist, ja, macht hier Working Out Loud, sondern dass das von Graswurzelbewegungen, bis dann so viele dann da sind, dass sie es vielleicht machen, dass sich das dann das Management sagt, ach okay, dann machen wir es vielleicht auch.
Ja, absolut. Ja, ja. Genau, ja.
Aber das ist eher so ein Framework, oder?
Genau.
Nicht verstanden.
Und es geht tatsächlich auch über 3 bis 4 Monate. Also es ist nicht so, dass du da eine Session hast und sagst, okay, jetzt verstehe ich mein Team, jetzt verstehe ich mich selbst auch. Sondern du gehst da auf eine Reise, sagen wir immer. Du hüpfst von Insel zu Insel und das sind 3 Module. Und 3 Module. Das erste ist quasi, schafft Klarheit. Und dann gehen wir in das nächste Modul und zum Schluss dann eben auch nochmals 2 Tage. Und dazwischen drin sind immer 4 bis 6 Wochen, wo sich Teams dann auf Basis der Module entwickeln können. Genau.
Das finde ich ganz spannend. Kannst du vielleicht auch skizzieren, wo du den Unterschied siehst, auch gerade zu anderen Transformationsvorgehen? Also du hast zum einen natürlich gesagt, häufig von außen, von Beratungen sozusagen getriggert. Kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen noch mehr herausstellen, wo du den Unterschied siehst und auch, ich sag mal, den Mehrwert, was es am Ende mehr bringt gegenüber den bisherigen Vorgehensweisen?
Ja, auf jeden Fall. Womit beschäftigen wir uns zu Beginn? Und da fängt schon an, dass sich die Reise unterscheidet. Das Team stellt selber den Purpose raus. Das heißt, wofür gibt es das Team? Auch das Team innerhalb des Unternehmens. Jeder Mensch und jedes Unternehmen ist wichtig. Aber das auch mal rauszustellen, warum stehe ich als Mensch jeden Morgen auf und wie kann ich das Team bereichern? Mit meinen Fähigkeiten und mit meinen Stärken. Und das stellen wir zu Beginn der Reise entwickeln wir gemeinsam und halten das auch gemeinsam fest. Und was wir im ersten Modul auch machen, wo es auch nochmal unterscheidet ist, wir schaffen Transparenz über Rollen. Das heißt, wir gehen weg von Stellenbeschreibung, wie viele einfach eingestellt wurden, und gehen hin, hey, welche Rollen habt ihr denn eigentlich? Und da auch mal transparent zu machen und es würdigen, hey, wie viel kriegt ihr als Team eigentlich gestemmt? Auch wenn jetzt jemand im Urlaub ist und mal krank ist, dann habe ich doppelte Rollen. Ich habe viel mehr, also jeder hat ja auch privat noch Rollen. Aber wenn man nur mal die berufliche aufzählt, sind es wahnsinnig viele. Also heißt es im ersten Modul, schaffen wir Klarheit darüber, wofür wir als Team da sind, wofür wir als Team stark sind und wofür wir als Team letztlich auch stehen und was wir letztlich auch alles bearbeiten. Und da merkt man schon, also wir arbeiten hier auch mit Spiral Dynamics und mit Profile Dynamics. Das heißt, wir stellen auch raus, wann gehen Mitarbeiter in die Wirksamkeit und wann in den Widerstand. Und es war immer total schön, bei Teams zu sehen, wie die plötzlich Verständnis füreinander bekommen. Hey, du bist voll strukturliebend, du bist blau. Deshalb verstehe ich immer, warum du immer Termine pünktlich aufhören möchtest mit Agenda und so das stringent durchzuarbeiten. Ich bin total gelb. Ich liebe irgendwie alles Neue und alles Freie. Und so, jetzt habe ich mal Verständnis, warum du das auch alles brauchst, im Team zu arbeiten. Und die Kombination aus all dem macht es total wertvoll, dann in die weitere Zusammenarbeit zu gehen. Weil einfach Klarheit da ist fürs Team und für den einzelnen Menschen. Und im zweiten Modul, ich würde jetzt einfach mal ganz kurz durchführen. Okay, genau, geht es um die Ergebnisse und hier geht es um die Effektivität als Team und aber auch die individuelle Effektivität. Das heißt, Effektivität in Teams, ihr kennt es wahrscheinlich, man hat ein Meeting und da bespricht man dann plötzlich Beziehungsthemen, bespricht man plötzlich strategische Themen und dann kommen operative Themen. Das heißt, jeder möchte irgendwie das, was einen bewegt, natürlich in den Raum, in das Daily Meeting zum Beispiel, was möglicherweise jeder hat, alles platzieren, was ich habe. Eskalationen, Updates, auf jeder Ebene. Und dann habe ich plötzlich auch noch ein eigenes Problem, das möchte ich auch noch mit reinpacken. Und immer die Frage ist, wie kann ich wirklich auch auf der Beziehungsebene, das ist so wichtig, trotzdem auch darauf eingehen. Wie kann ich aber auch die strategische Ebene, die auch so wichtig ist, Raum schaffen, aber auch für die operative Ebene. Und das ist Modul 2, dass wir erstmal Klarheit schaffen über, welche Räume braucht eigentlich das Team und wie sind die Räume aufgebaut. Also ein strategischer Raum ist anders aufgebaut als ein operativer Raum und beide Räume sind wiederum unterschiedlich zu einem Beziehungsraum. Und dann gibt es noch den vierten Raum, den individuellen Raum. Jeder hat auch eigene Themen, da gehört Coaching dazu, da gehört auch Therapie dazu, die ganzen Themen, die auch viel, viel mehr hochkommen dürfen und die einen selbst beschäftigen. Und genau da beschäftigen wir uns und geben Frameworks und Tools zu Händen, wie die Teams mit diesen Räumen, in diesen Räumen arbeiten können. Und dann arbeiten wir mit Getting Things Done. Ich glaube, das ist auch relativ bekannt, einfach wie ich mich selbst mit To-Do-Listen, alles, die Affen, die man im Kopf hat, und unter der Dusche fällt einem ein, oh fuck, da war ja noch die Einkaufsliste, da muss noch Klopapier drauf. Total kontextfern erinnern wir uns an Dinge und Getting Things Done schafft uns da einfach eine coole Methode, um Raum und Platz wieder für Kreativität im Kopf zu schaffen. Das ist so das zweite Modul. Das ist wirklich handfestes Werkzeug für das Team. Und es war total schön, die Ergebnisse waren bei den Teams. Die konnten total viele Meetings weglassen, die hatten plötzlich mehr Zeit. Wir haben Happy Do's entwickelt, einfach zu den To-Do's, Happy Do's am Wochenende, dass wir da auch To-Do-Listen führen dürfen. Und das sind dann sogenannte Happy Do's. Auch bei der Arbeit dürfen Happy Do's viel, viel mehr Anwendung finden. Das war tatsächlich ein cooles Outcome auch aus einem Loop-Approach. Und zum Schluss, mein Favorite-Modul ist die Evolution. Hier geht es um Kommunikation und Feedback. Kommunikation richtet sich stark in Richtung gewaltfreie Kommunikation. Das war so mein Aha-Erlebnis beim Loop. Was sind eigentlich meine Bedürfnisse, meine Gefühle, auch im Arbeitskontext? Auf der Basis bin ich dann selbst auch im Coaching, weil ich festgestellt habe, oh, das sind Gefühle, die irgendwo anders herkommen, möglicherweise auch aus der Kindheit. Und auch Feedback war total schön, nach der Reise zum Schluss nochmal die Feedbacks gemeinsam zu erarbeiten, zu erleben und wie die Teams dann wirklich auch zusammengewachsen sind, beziehungsweise die Menschen zusammengewachsen sind. Ja, so das ist die Reise tatsächlich, die so Highfly, die Loop-Reise beschreibt.
Das heißt, man hätte so, du hast eben gesagt, so 3-4 Monate. Das heißt, man würde, die Module sind dann immer so, weiß nicht was, 2 Tage. Ja, dazwischen genau. Würde man sozusagen, weiß nicht, so die Erfahrung sammeln, sich vielleicht dann austauschen oder wie sieht das so vielleicht so da konkret aus?
Ja, das macht jedes Team anders tatsächlich. Und das ist das Schöne am Loop, dass ich das jedes Team selber gestalten kann. Also ein Team beispielsweise, erinnere ich mich noch, recht stark für die war die Rollentransparenz so wichtig, weil da lief alles über die Chefin quasi zusammen. Also das heißt, sie konnte eigentlich nie Urlaub machen, weil die ganze Verantwortlichkeit bei ihr lag. Und dann hatte man über die Zeit in der Pause, die haben alle Rollen mal niedergeschrieben und haben die Rollen mal auf mehrere Schultern verteilt. Das heißt, plötzlich hatte die Chefin total entlastete Schultern, weil die Verantwortlichkeit verteilt war über die Rollen an die Teams. Das ist ein Beispiel, womit sich Teams dann auch beschäftigen, aber auch nochmal den Purpose zu schärfen. Wir machen das immer alles recht zügig, also sehr intuitiv, was für viele auch recht, gerade für die, die sehr strukturliebend sind, schwierig ist, da recht mal loszulassen und bei der 80%-Lösung zu bleiben, weil sich ein Purpose ja auch immer wieder entwickelt. Und viele beschäftigen sich dann in den Zeiträumen mit dem Purpose. Wir haben auch immer so Kaffeepausen, wo die dann aber auch Tools und Methoden zu Händen bekommen, um sich Feedback zu geben, um beispielsweise so ein Meeting mal auszuprobieren. Und die Meetingstrukturen beispielsweise nach dem zweiten Modul können die schon nutzen und führen die auch durch und spiegeln uns dann immer wieder, hey, wo müssen wir vielleicht nochmal tiefer rein, was hat gut geklappt, was hat nicht gut geklappt. Also es ist immer so erlernen und dann erleben, wieder erlernen, erleben. Das ist das, was eigentlich dazwischen passiert, das Erleben.
Und das finde ich ja auch wirklich das Spannende, weil wir kennen das ja alle, wir gehen in irgendwelche Schulungen und davon bleibt dann im Arbeitsalltag nichts hängen. Da ist ja vom Ansatz her, das mit dem Team schon mal zu machen, ein Riesenbonus, weil du einfach schon mal den Kontext mitnimmst für den Einzelnen oder die Einzelne.
Ja.
Einfach aus Erfahrung, wie stellt ihr sicher oder wie ist deine Erfahrung tatsächlich, dass die Teams dann auch dabei bleiben? Also ich meine, das Schöne ist ja das dritte Modul, was ja auch wirklich diesen Loop herstellt, so verstehe ich es jetzt gerade, korrigiere mich,
ja.
Dass das ja dann diese iterative Schleife ist des Selbstüberprüfens, dass man sich gegenseitig Feedback gibt, evolutionär, wie du es gerade beschreibst, dass man sich dann nach vorne entwickelt und all das andere vorher Gelernte auch wirklich integriert und weiterentwickelt. Wie ist da so deine Erfahrung? Was fällt den Teams leicht, da dran zu bleiben? Was sind so Faktoren, wo du vielleicht auch die Erfahrung gemacht hast, dass sie dann nicht dabei bleiben nach 3-4 Monaten, sondern vielleicht 2-3 Monate später schon wieder, ich sage mal, ins alte Muster gefallen sind?
Ja, schöne Frage. Finde ich auch eine wichtige Frage. Ich finde immer, die sollte sich jede Beratung stellen. Was bleibt, wenn ich gehe? Und das Schöne ist, dass ich es jetzt in meiner Organisation mache. Also sprich, ich gehe nicht wieder, sondern bleib und erlebe genau das, was dann danach passiert. Und genau das ist es, was du ansprichst, das, was danach passiert. Und letztlich ist es erstmal nur ein Framework. Das heißt, die Teams können sich das rausnehmen, was für sie passend ist. Wir entwickeln aber während der Loop-Reise schon Rollen, zum Beispiel der Loop-Ninja. Der ist für diese Prozesse da. Was braucht das Team? Wie geht es dem Team? Was müssen wir vielleicht weiterentwickeln? Was braucht es vielleicht auch nicht mehr? So, und dann gibt es Rollen wie Transparenzmeister. Der schaut immer, dass alles transparent ist, dass Meeting Notes auch geschrieben, also dass Dinge, die im Team fest oder Rollen oder ich nenne es jetzt mal Regeln, gemeinsam entwickelt werden, wie auch den Purpose, dass es immer transparent ist für alle. Und dann gibt es noch den Facilitator beispielsweise, auch eine weitere Rolle, die wir neu einführen. Der schaut immer, passt die Meetingstruktur, passt die Meetings, die wir heute haben, noch für das, was wir vielleicht auch an neuen Themen von außen bekommen, brauchen wir möglicherweise doch noch mehr. Also wir entwickeln auf der Reise schon auch Rollen, die sicherstellen, dass es danach auch noch weitergeht. Und wir haben jetzt bei uns intern in der Company auch noch, also wir haben jetzt 3 Teams geloopt und haben jetzt ein Meetup. Manuel, du kennst es vielleicht noch, aus der KI-Zeit habe ich das tatsächlich auch mitgenommen, habe ich hier ins Leben gerufen, einfach, dass wir einen monatlichen Austausch unter den Teams haben. Hey, wie erlebt ihr jetzt das alles nach dem Loop? Wie geht's euch? Wo stellt ihr noch fest, dass es vielleicht noch Schwierigkeiten oder schon schwierig ist, auch mit den Rollen? Und da gehen wir voll in den Austausch und schaffen darüber hinaus auch schon eine kleine Organisationsentwicklung. Ja.
Was ja auch gut in Manuels Anmerkung passt, von, ich sag mal, der Graswurzel zu sagen, wir starten jetzt mit den Teams, mehrere Teams machen es und irgendwann hat man wirklich die Gesamtbewegung. Das ist ja so das Bild, das ich im Kopf habe. Ist das auch so die Herangehensweise, die du empfehlen würdest? Weil bei anderen Ansätzen geht man ja auch häufig erstmal übers Leadership-Team. Man geht über die Spitze, den Vorstand, die Geschäftsführung, versucht erstmal da solche Ansätze zu etablieren. Wie sind denn da deine Erfahrungen, gerade was die Frage der Skalierung angeht?
Ich muss jetzt tatsächlich auch ein bisschen schmunzeln. Also ich arbeite hauptsächlich eigentlich mit Führungskräften. So, und für mich war es, ist natürlich auch ein möglicher Ansatz. Ich wollte das aber irgendwie auch verbinden. Das heißt, ich wollte die Kluft, oft ist es einfach so meine Erfahrung, die Kluft zwischen Führungskraft und Organisation wird irgendwie größer, weil man arbeitet immer an und in der Organisation. Und die Führungskräfte machen halt genau da weiter, wie sie schon immer geführt haben. Und was ich dann gemacht habe, ist, über The Dive wird jetzt tatsächlich auch noch ein Loop Approach, nenne ich es jetzt mal, Stella-Programm für Führungskräfte angeboten. Also ähnlich, nur anders. Da habe ich tatsächlich jetzt noch keine Erfahrung, aber was ich gemacht habe, ist das Führungskräfte-Team, das Management-Board, habe ich auch gelobt. Nicht ganz offiziell, sondern neue Meetingstrukturen entwickelt tatsächlich. Also im Loop arbeitet man auch spannungsbasiert. Und ich weiß, dass ganz wichtig, was sind Spannungen? Ist erstmal nichts Negatives, sondern das sind Ideen, das sind irgendwie auch ganz kurz Ideen, das sind Kritik, das kann irgendwie ein Problem sein, das kann was Innovatives sein, also von bis. Das heißt, wir haben Meetings aufgebaut, gerade bei Management-Ebene fand ich das extrem wichtig, so zu strukturieren, was ist das Thema? Möchte ich eine Information teilen? Möchte ich eine Information anfordern? Brauche ich etwas? Und dann, was ist es? Also ich gehe aus von der Spannung, ich habe eine Idee. So. Brauche ich Unterstützung? Möchte ich einfach nur die Information teilen? Oder möchte ich vielleicht eine Information einfordern von den anderen Führungskräften? Kann ja total spannend sein, über alle Bereiche hinweg. Und so haben wir dann gearbeitet. In ganz klar, was möchtest du? Also erstmal, was hast du? Was möchtest du damit? Und wie gehen wir dann weiter? Das war so spannend, weil Führungskräfte sich total viel ausdrücken und total viel auch Ideen mitbringen und viel, aber auch Probleme mitbringen. Man mag das nicht Probleme nennen, aber insgeheim ist es tatsächlich dann auch ein Problem, was sie auch droppen wollen. Nur dürfen Führungskräfte eben oft keine Probleme haben, weil es muss ja alles laufen und es muss gut laufen und es muss schneller und weiter laufen. Aber trotzdem steht da ein Mensch dahinter. Und ich bin mit denen dann über eine 10-Wochen-Reise gegangen, über eine Programmentwicklung, also ein Konzept entwickelt, wie wir Digitalisierung vorantreiben können. Und wir waren im ständigen Austausch. Und da habe ich Teile vom Loop mit angebracht, um einfach klarer zum Ausdruck zu bringen, was habe ich, was brauche ich und wie geht es weiter. Das hört sich jetzt total banal an, aber es waren so krasse Effekte, was wenn ich was erzähle, was möchte ich dann eigentlich? Was möchte ich auch von den anderen, die im Raum sind? Und wenn es für die, die im Raum sind, nicht relevant ist, warum möchte ich es dann teilen? Ist es dann möglicherweise der Beziehungsraum? Und es war total spannend. Also ich weiß, ich habe noch nicht die Antwort, wie wir Führungskräfte und Organisationen gemeinsam auf die Reise nehmen können. Ich finde es immer total schön, wenn im Loop sind eben nur Teams bis zu 15 Mitarbeiter, der Teamlead dabei ist. Total spannend, total schön, macht absolut Sinn. Ich weiß es aber nicht, wie es ist, wenn man Geschäftsführer mit einlädt. Fände ich total spannend.
Vielleicht eine Frage, die wir irgendwann später nochmal aufnehmen sollten, Manuel. Vielleicht laden wir dich einfach nochmal ein und schauen, wie dann deine Erfahrungen dahingehend sind, weil das wird bestimmt kommen, die Frage. Das ist, glaube ich, eher dann eine Frage der Zeit. Ich habe ganz, ganz viele Fragen im Kopf, aber ich frage mir nochmal eine, die es vielleicht ein bisschen nochmal greifbarer auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer macht. Du hast jetzt ja über die verschiedenen Räume gesprochen und dass man dann verschiedene Meeting-Formate hat. Kannst du mal so exemplarisch mal so ein paar nennen, dass man sich das mal auch ein bisschen besser vorstellen kann, wie so ein Team dann tatsächlich, wenn, ich sage mal, die Transparenz da ist, tatsächlich einen Modus findet, wie man besser auf den verschiedenen, ich sag mal, Kanälen, auf den verschiedenen Räumen sozusagen auch gut zusammenarbeiten kann.
Ja, genau. Tatsächlich geht es darum, erstmal auch die Räume zu benennen. Das ist so, das hört sich auch, ich denke immer, total trivial an, aber das ist so, in welchem Raum befinden wir uns? Ist es ein Beziehungsraum? Das heißt auch, wo man Konflikte ansprechen kann und da vielleicht einfach den Link nochmal, was sind Konflikte, für mich absolutes Potenzial zum Wachstum. Deshalb würde ich an jedes Team nur rausschicken wollen, sprecht Konflikte an, lasst euch daran, also nehmt es als Bereicherung, daran könnt ihr wachsen, bringt es zum Ausdruck, am besten gewaltfrei, dass es auch jeder dann verstehen kann. Und genau, benennt den Beziehungsraum, bespricht Konflikte, gibt da auch Feedback im Raum fürs ganze Team, zu sagen, hey, wo waren wir einfach auch stark? Wo sind wir stark als Team? Wo haben wir vielleicht auch Potenzial? Und das ist alles so im Beziehungsraum. Dann, wenn ich jetzt in den individuellen Raum gehe, zu sagen, oh, ich habe da echt ein Gefühl, damit geht es mir nicht gut. Und ich darf das auch zum Ausdruck bringen. Ich kann zu meiner Führungskraft gehen und ich kann sagen, mir geht es seit Tagen einfach nicht gut. Und ich weiß nicht, woher es kommt. Das ist total, total fair zu sagen, fühle ich mich vielleicht einfach gerade nicht wohl und kann deshalb auch nicht wirksam sein als Mitarbeiter, als Mensch, als Teammitglied in all den Rollen, die ich habe. Und dann gibt es da Möglichkeiten, wo man sagt, man kann mit Führungskräften auch in einen Coaching-Austausch gehen. Man kann aber auch, da gibt es so viele Ideen, dann einen Coaching-Ansatz draußen, Therapie, Beratungsansatz, vielleicht auch einfach mal Yoga, vielleicht brauche ich einen halben Tag Urlaub und mache eine Meditationsreise, vielleicht gehe ich in einen Retreat, vielleicht tue ich einfach mal nur was für mich und lege eine Maske auf beispielsweise und lass es mir, mach mal, ja, irgendwie total, mach mich fresh und lass es mir einfach gut gehen. Und das ist total fair, enough zu sagen, heute möchte ich es mir gut gehen lassen und nehme auch den Raum. Dann gehen wir in den operativen Raum. Hier werden hauptsächlich die operative Themen besprochen. Das ist der Thema, das ist Arbeiten in der Organisation. Das heißt, hier werden Arbeitspakete definiert. Hier geht es darum, um Themen abzuarbeiten. Hier geht es, wo möchten wir weiterkommen? Wo hindert es uns vielleicht? Auch an welchem Thema müssen wir vielleicht noch arbeiten? Das ist sehr operativ tatsächlich. Und im Steuerungsraum, das heißt der strategische Raum, hier definieren wir neue Rollen beispielsweise. Hier arbeiten wir letztlich auch mit der Organisation. Das heißt, hier arbeiten wir auch mal am Purpose wieder. Hey, zu sagen, gehen wir noch die richtige Richtung? Wir schauen uns den Markt an. Und das ist auf jeden Fall der Raum, wo Rollen definiert werden, wo neue strategische Ausrichtungen definiert werden und wo man nicht sich dann im Klein-Klein verliert. Und wichtig ist immer auch in solchen Räumen, dass gerade im Steuerungsraum, dass jeder sein Commitment gibt. Also da gibt es eben das Format, dass jeder auch, wenn wir jetzt eine Entscheidung treffen, zu sagen, ist es safe enough to try? Und dann gibt jeder sein Go. Und wenn es noch nicht safe enough to try ist, dann gehen wir da nicht, oh, da gibt es noch ein Problem, da gibt es noch ein Problem, sondern das ist ein iterativer Prozess, wo wir sagen, hey, cool, da ist noch wohl eine Spannung, ein Thema, lass uns mal gucken, hast du vielleicht noch eine Idee, wie wir das weiterentwickeln können? Und erst wenn es safe enough to try ist, ist das ganze Team. Heißt safe enough to try, es bringt keinem zu Schaden. Und warum nicht einfach mal probieren? Und wenn es niemand zu Schaden bringt, dann lasst uns mutiger sein, uns da schneller zu entwickeln. Und das passiert alles im Steuerungsraum, also im strategischen Raum. Genau, das sind die vier Räume.
Wo ich gerade so ein bisschen dran denken muss, oft ist das, also man beginnt ja auf einer Teamebene, manche aber trotzdem, sagen wir jetzt im Konzern oder in mittelständischen Unternehmen, ist man ja trotzdem irgendwie ein bisschen gebunden an übergeordnete Ziele, an weiß nicht was. Also klar sind das, so wie ich es jetzt verstehe, sehr selbstorganisierte Teams werden dann da rauskommen sozusagen. Aber ja, die müssen sich ja trotzdem irgendwie einordnen in diese Struktur. Mhm. Hast du da irgendwelche Erfahrungen oder wie kann man das vielleicht trotzdem zusammenbringen?
Mhm. Das startet mit der Loop-Reise. Das tatsächlich, es beginnt schon von Team zu Team, dass es da Themen gibt, die nicht ganz in das Konzept reinpassen. Also was meine ich mit reinpassen? Dass es Vorgaben gibt, dass es einfach auch das andere Team muss sich auch gewisse Fragen stellen. Brauche ich gewisse Rollen noch? Brauche ich gewisse Meetings noch? Brauche ich gewisse Strukturen noch? Und wenn das andere Team sich die Fragen nicht stellt, kann ich das natürlich einem anderen Team anbieten. Hey, lass mal drüber nachdenken. Aber auch in die gesamte Konzernstruktur. Also das ist wirklich, das, was du ansprichst, ist eine der größten Herausforderungen. Und deshalb wäre so mein Wunsch, so schnell wie möglich alle Teams zu loopen, um ein Mindset zu entwickeln. Und das heißt Flexibilität, Achtsamkeit, Klarheit. Und da entsteht der Wandel. Und ich habe keine Lösung dafür, ich habe nicht mal eine Idee dafür, aber ich würde mir nur wünschen, dass alle die Loop-Reise erleben dürfen, um auch sich selbst, also ich, total spannend, einer aus meiner Loop-Reise, das muss ich erzählen, Hami, tut mir leid, wenn du das hörst, aber tatsächlich war es total geil, weil er jetzt den Loop-Approach bei seiner Familie anwendet. Und Das heißt, auch mit seiner Frau, er sagt irgendwie, wir reden immer nur im operativen Raum. Das heißt, wann müssen wir die Kinder wohin bringen? Wann müssen wir das erledigen? Wann müssen wir dort sein? Was müssen wir einkaufen? Und jetzt haben sie sich einen Beziehungsraum auch geschaffen, wo sie dann, wo nur die zwei auch mal in Beziehung gehen, dann auch mit Kindern. Dann haben sie aber auch einen strategischen Raum. Hey, ich habe als Papa gerade so viele Rollen. Ich glaube, ich muss dir als Mama ein paar Rollen abgeben. Hey, lass mal definieren. Oder kann ich dir als Mama, als Frau, als Geschäftsfrau vielleicht auch noch ein paar Rollen abnehmen? Und wir haben dann auch ein Board, wo die ganzen Spannungen hängen für die unterschiedlichen Räume. Und das finde ich total schön, was da passiert. Und genau, das einfach mal kurzer Einschub. Ja.
Aber nochmal mit diesem Beziehungsraum und so, wie kann man sich das, ich habe da irgendwie noch vielleicht noch nicht so verinnerlicht, aber was heißt, ist das, man hat ein Meeting, da ist da wirklich Beziehung als Oberbegriff oder in einem Gespräch würde man sagen, okay, das ist jetzt eher aus dem Beziehungsraum, das ist eher, lass mal auf den operativen Raum konzentrieren oder da habe ich noch so ein bisschen
Ja,
Probleme
ja.
mit.
Wir tatsächlich auch, weil es den einfach schon viele Jahre nicht mehr gibt. Ich glaube, deshalb ist es auch so, ich merke das auch total bei uns im Daily. Es kommt immer, es ist so viel, es braucht eigentlich so viel Raum für Beziehung. So. Und wenn du jetzt mal, so stelle ich mir, so machen wir das. Ich habe mein Team gefragt, beispielsweise, wie oft wollt ihr Feedback? So. War ja jedes halbe Jahr. So ist es ja auch, so macht es ja jeder auch. Und ich habe gesagt, so ich brauche auch, ich bin die Führungskraft, aber ich brauche unbedingt Feedback und ich möchte es gern wöchentlich. Dann habe ich gesagt, boah, das ist richtig oft, ich habe so viel gar nicht zu sagen. Dann sage ich, boah, ich schon. Weil ich mache den jetzt, dann sage ich auch, ich mache jetzt mal kurz den Beziehungsraum auf. Und dann sagte ich, Lena, ich finde es total geil, du kommst jeden Morgen mit den Strahlen rein. Und es gibt mir so viel Energie zu sagen, ich bin hier und ich bin hier aus einem Grund und ich möchte es im Beziehungsraum nehmen und ich möchte das sagen. Und ich möchte, das ist möglicherweise ein blinder Fleck bei ihr, den sie selber gar nicht sieht, weil sie einfach das immer ausstrahlt. Und einfach mal so einen Beziehungsraum aufzumachen und auch schon in eine Feedbackrunde zu gehen oder einfach auch mal zu sagen, hey, so fühle ich mich. Das war total auch, also wir machen. Bringen ein bisschen Beziehungsraum auch in die anderen Räume mit ein, in denen wir Check-in-Fragen mit einbringen. Das kennt ihr vielleicht. Zu so sagen, hey, wie bin, das sind zwei klassische Fragen, wie bin ich heute da, was hat deine Aufmerksamkeit? Und dann hast auch nur du den Moment, also den, nennst es auch mal einen Beziehungsraum, zu sagen, wie bin ich heute da? Ich bin total nervös da, ich habe eine große Präsentation vor mir und kann sein, dass ich gedanklich so ein bisschen abschweife. Das ist nicht wegen euch, sondern weil ich echt krass nervös bin. So, und was hat meine Aufmerksamkeit? Ihr, so wie ihr da seid. Und das kann auch schon ein Beziehungsraum sein, den ich eröffne, aber ich kann den dann wechseln. Das heißt nicht, dass ich für alles ein Meeting einstelle irgendwie, aber ich muss es schon, ich glaube, in der heutigen Zeit einfach auch noch mehr benennen. Ich möchte jetzt in den Beziehungsraum mit euch gehen, weil ich mit euch eine Beziehung aufbauen möchte, als mehr auch als Kolleginnen und Kollegen.
Vielleicht dann sowas wie diese Achtsamkeit, ne, dass man merkt, okay, jetzt gehen wir in den Raum, jetzt ist das vielleicht so, ja, okay.
Genau, ja. Und da gibt es unterschiedliche Methoden für den Beziehungsraum. Also Feedback ist das eine. Das kann ja komplett auch mein, wenn ich mal Kommunikation nehmen, das kann auch sein, meinen inneren Zustand zu exploren. Was habe ich eigentlich für Erfahrung gemacht mit gewissen Themen und was sind Gefühle auch? Also was ist mein Inneres? Und das mal gemeinsam zu explorieren und was bedeutet das Wort Stolz für euch, Respekt, einfach auch so, ich darf es immer gar nicht so nennen, trivial, weil das immer so hinten rund, das ist das Erste, was man skippt, wenn man keine Zeit hat, ist der Beziehungsraum. Und ich glaube, das Erste, was man skippen muss, wenn man keine Zeit hat, ist der operative Raum. Weil genau der frisst zu viel Zeit, wo man manchmal vielleicht auch gar nicht braucht, wenn man sich in den anderen zwei Räumen befindet. Das finde ich ganz, ganz spannend tatsächlich. Ja.
Das schlägt ja auch so ungemein in diese Kerbe von, ich sag mal, Psychological Safety, die ja auf Vertrauen aufbaut, die auf einer guten Beziehung auch im Team aufbaut. Das ist eigentlich genau das. Und wenn ich es jetzt mal, ich sag mal, meinem Verständnis mal kurz zusammenfasse, sind es letzten Endes die verschiedenen Bedürfnisse, die die Mitglieder des Teams haben oder auch die Gesamtheit des Teams hat, die abgedeckt werden müssen. Und alle brauchen ihren Raum, also brauchen ihre Möglichkeit, zum Ausdruck zu kommen, sodass alle, ich sag mal, wichtigen Grundbedürfnisse auch abgedeckt werden. Und das Beziehungsthema, gerade in Corona merkt man das, ist eine wirkliche Herausforderung für viele. Wie siehst du da vielleicht auch die Veränderung dieses Ansatzes? Oder siehst du keine Unterschiede jetzt in der hybriden Arbeitswelt?
Spannende Frage, weil wir haben tatsächlich in Corona-Zeiten auch angefangen, die Teams zu loopen. Wir machen alles digital. Bisher noch. Also es geht beides. Wir haben jetzt digital eben gestartet, um direkt starten zu können, auch in Corona-Zeiten. Man merkt, ich kann nicht sagen, ob man einen Unterschied merkt, aber ich vermute, dass man einen Unterschied merkt, weil ich tatsächlich hier jetzt mit Loop und selber in der Organisation in Corona angefangen habe. Deshalb kenne ich es davor nicht. Ich kann nur sagen, was die Teams mir widerspiegeln. Und die hatten total viele Neueinsteiger auch. Und durch die Rollentransparenz haben die direkten Einstieg bekommen. Ach, das machen wir alles. Und das machen die einzelnen Personen. Und wenn ich dieses Problem habe oder diese Herausforderung, dann gehe ich zu dieser Person. Und das ist so, ich würde nicht sagen, dass ich glaube, die Teams waren auch davor schon stark. Aber die sind jetzt mit einem, also die einzelnen Menschen mit sich selbst und dem Team achtsamer und können sich jetzt gemeinsam entwickeln. Das ist so die Basis für die Entwicklung, das würde ich sagen. Das spiegeln die wieder. Also dass sie davor schon ein schönes, gutes Team waren. Ich glaube, die melden sich, sind auch mutiger, sich vielleicht auch für Loop anzumelden tatsächlich. Ja, das würde ich tatsächlich sagen.
Ich finde das einen total starken Punkt, weil das ist gerade das, was Leuten auch schwerfällt, finde ich, zumindest in der hybriden Arbeitswelt, der Neueinstieg, wenn du das Netzwerk aufbauen musst und man eben nicht die Person vor Ort sieht, mal kurz ansprechen kann, mal eben schnell einen Kaffee trinkt, dass man weiß, mit wem man es zu tun hat. Also da kann ich mir das wirklich bildlich oder sehr, sehr gut vorstellen, dass das einfach eine Erleichterung ist, um einfach auch neue Leute mit an Bord zu holen. Also es ist nicht für das bestehende Team, sondern auch fürs Onboarding ein unheimlich starkes Mittel. Ich hatte auch noch so eine andere Querverbindung, vielleicht siehst du es auch ähnlich. Du hattest das Beispiel vorher erwähnt mit der Führungskraft, was die alles auf den Schultern und was für Rollen hat und man das verteilt. Es gibt ja so die Tendenz, dass man auch hört und liest, viele wollen keine Führungskraft mehr sein, weil es attraktiv ist. Man ist immer der oder diejenige, die es einen von oben drauf kriegt, von unten auch noch einen drauf kriegt und viele das einfach nicht mehr für, ich sag mal, lohnenswert halten. Und das ist jetzt meine Fantasie, aber vielleicht kannst du es nochmal spiegeln. Das kann ja auch durchaus helfen, genau diese verschiedenen Rollen, die dann bei einer Führungskraft landen, die auch zum Stress, in Zweifel Burnout auch führen können, wenn das eben nicht transparent genug gemacht wird und auch geteilt wird im Team, dass man dem auch so ein Stück weit damit begegnen kann, weil es transparent wird und man dann vielleicht im Team auch bessere Lösungen finden kann.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es auch, also ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit noch nicht in der Lage sind, ohne Führungskraft zu arbeiten. Ich glaube aber, dass wir es schaffen, die Verantwortlichkeit zu verteilen. Weil, wenn wir uns jetzt mal unsere gesellschaftliche Struktur anschauen, wo wir herkommen, sind wir noch sehr auch sicherheitsbedürftig, sind wir noch, ich sage deshalb noch, möglicherweise ändert sich das einfach, sind wir noch wissen es nicht, sind wir einfach noch auch sehr in einer Gesellschaft, wo sehr machtgetrieben ist, wo aber auch sehr viele Strukturen vorhanden sind. Und ich glaube nicht, dass wir von heute auf morgen da rausbrechen können. Deshalb brauchen wir einfach jemanden, und darin sehe ich die Führungskraft, die den Raum und den Rahmen hält. In der heutigen Welt, also weg vom Draufschlagen, vom Vorgeben, sondern wir haben gemerkt, wie viel Potenzial in den Teams eigentlich steckt. Und es war für die Führungskraft voll schön zu sehen, hey, ich habe ja alles da. Also ich habe alles da, was ich brauche, heute schon. Und jetzt kann ich schauen, welche Rollen ich abgebe, die bei mir vielleicht auch nicht richtig liegen. Also ich glaube, es braucht die Führungskraft. Die Führungskraft ist auch wichtig. Ich würde mir wünschen, dass die Führungskraft sich genauso schnell entwickelt wie eine Organisation. Aber deshalb glaube ich, dass es da einen ein gutes Zusammenspiel braucht. Aber ich glaube fest daran, ich glaube ganz fest daran, dass es Führungskräfte in der Zukunft nicht braucht. Es braucht gewisse Rollen, die Führungskräfte ähnliche Aufgaben haben. Ich glaube aber nicht, dass die besser bezahlt werden müssen, beispielsweise, sondern ich glaube, dass es das braucht. Und also in Rollen und nicht in Führungskräften. Bin gespannt, wie sich's verändert. Ich hoffe, dass mehr Unternehmen einfach da mutiger sind und Verantwortung abgeben. Das heißt ja auch, Führungskräfte machen sich vielleicht obsolet. Ich sage nur, seid so mutig. Damit habt ihr wieder mehr Zeit für den strategischen Raum, oder vielleicht Beziehungsraum. Vielleicht ist das ein erster Schritt.
Ja, mit diesen Verantwortlichkeiten habe ich auch immer irgendwie diese Kritik auch an Holacracy zum Beispiel, dass diese Verantwortlichkeit dann nicht mehr auf einer, dann aber auf allen ist, und man denen das irgendwie immer mehr vielleicht auch aufgebahrt oder wie auch immer man das nennt, was Ergebnisse denen vielleicht.
Ja, und das fair enough muss man auch sagen, nicht alle wollen die Verantwortung. Und das muss ich ja auch sagen, das ist okay. Und nicht alle müssen Entscheider sein. Nicht alle müssen Beruf zum Sinn und Zweck des Lebens machen. Ich fände es cool, ich glaube, da würde total viel passieren, aber das muss nicht sein. Und das ist aber das Schöne im rollenbasiertes Arbeiten. Also, dass ich sagen muss, okay, meine Rolle ist dann einfach eine andere und da ist, ich habe ja immer mehrere Rollen und keine hat jetzt die Verantwortung, dass ich gewisse strategische Entscheidungen treffen muss. Und da wieder zu schauen, was bin ich, und das muss ich selbst auch erstmal wissen, was bin ich denn für eine Persönlichkeit? Bin ich eher grün und eher so im Zwischenmenschlichen und Beziehung stark, dann brauche ich eher auch Rollen, die das stärken. Habe ich aber einen sehr roten Anteil, also sehr umsetzungsstark, sehr ein krasser Treiber, dann kann ich sagen, okay, da passt auch die Rollen des Entscheiders, möglicherweise aber mit dem Beziehungstyp zusammen. Also ich finde, genau, nicht Verantwortungsverteilung pauschal, sondern wirklich zu sagen, wer kann es, wer kann es tragen? Welche Kombinationen können es tragen vielleicht auch? Und da mal reinzuschauen, wen habe ich denn eigentlich?
Und ich glaube auch, die Führungskraft muss dann auch durchziehen, sozusagen. Ich habe auch mal von einem gehört, dass man hat natürlich Verantwortlichkeiten, also auch durch die Rolle als Führungskraft dann im Unternehmen ist man natürlich letztendlich dann der Verantwortliche oder die Verantwortliche. Und ich glaube, das Team, mit dem ich da geredet hatte, hatte auch so Holokratie eingeführt. Und da war dann immer so, okay, das Team entscheidet, aber letztendlich verantwortlich ist der Führungskraft, wenn irgendwas schief läuft. Und dann
Ja.
die Führungskraft da so hinzubekommen, dass sie sagt, okay, ich lasse es dann einfach so, ich unterzeichne auch, wenn ich vielleicht nicht da komplett d'accord mit bin. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich auch schwierig.
Ja, das stimmt. Das ist dann tatsächlich, also das ist auch ein Spagat, den wir, glaube ich, heute noch gehen müssen, weil wir einfach so auch nicht entwickelt wurden. Also wenn wir unser Schulsystem angucken, auch dann im Studium, also das, wir haben schon viel Verantwortung da auch übernehmen müssen, aber letztlich haben wir da sehr viel Struktur vorgegeben bekommen, wo wir einfach auch reinwachsen und mitwachsen können. Das heißt, da muss schon noch viel auch passieren, dass jeder zu einer gewissen Führungsposition hinkommt oder eine Führung haben möchte, was auch immer Führung dann letztlich bedeutet. Aber ich glaube daran, dass dann Führung auf unterschiedlichen Ebenen passieren kann. Und das fände ich total schön. Also Führung bedeutet auch im Zwischenmenschlichen. Führung bedeutet dann aber auch im Strategischen. Also was Produkt, Markt, Wachstum, letztlich leben wir von Kohle, also brauchen wir auch irgendwo, wo Kohle hinkommt. Und wenn keine Kohle rankommt, wer ist dann da verantwortlich für? Ich glaube aber tatsächlich, es ist noch ein Spagat, aber wenn wir jetzt schon so unsere auch Kinder entwickeln, glaube ich, kann da viel passieren in der Zukunft.
finde auch nochmal, ich finde ja diesen Ansatz auch sehr spannend, genau diese Aufgaben und Verantwortlichkeiten, also letzten Endes, wie du sagst, die Rollen zu trennen. Es besteht ja aber auch immer die Gefahr, dass es ja zwischen den Rollen dann zu Problemen kommt, weil man natürlich dann mehrere Schultern hat, die sich dann ein Stück weit abstimmen. Zeigt sich das auch so in der Praxis oder wie erlebst du das gerade zwischen verschiedenen Rollen und vielleicht auch gerade, wenn Führungsaufgaben verteilt werden, lass uns das mal so ausdrücken, Führungsaufgaben auf verschiedenen Rollen verteilt werden, ob da irgendwelche Konflikte entstehen aus deiner Erfahrung und wie wird damit umgegangen?
Also bisher haben mir die Teams keine, ich nenne es jetzt mal Rollenkonflikte, gespiegelt. Also was ich total spannend finde, um es das noch transparenter zu machen, und da kann ich dann aus der Erfahrung sprechen, wie ich auch mit Geschäftsführer CEO spreche. Das heißt, ich habe auch unterschiedliche Rollen und mein Team hat auch die gleichen Rollen wie ich zum Teil. Das heißt, ich spreche aber immer aus einer Rolle. Ich spreche nie ich, Christine, ich Head of bla bla bla, sondern ich aus der Rolle des Projektmanagers mit der Verantwortung, was dazu beiträgt zu dem Purpose. Also ich formuliere es nicht ganz so ausführlich, aber jede Rolle hat eine Verantwortung und die dazu beiträgt, den übergeordneten Purpose zu erfüllen. Also spreche ich mit Führungskräften, denen ich noch in der alten Welt unterstellt bin oder jetzt in dieser Welt unterstellt bin, disziplinarisch auch, sage ich, ich aber aus der Rolle des Projektmanagers habe das Ziel, das Projekt erfolgreich umzusetzen mit den Zielen, mit den Zeitzielen, mit den geltlichen Zielen. Und ich würde mir wünschen oder ich möchte, dass du das, das und das. So, was brauchst du dazu? Also ich rede aus den Rollen, dass ich immer da erstmal eine Klarheit habe. Und dann kommt natürlich, wenn jemand eine andere Rolle hat, wo es Rollenkonflikte gibt, dann müssen wir natürlich schauen, in den strategischen Raum, wieder eine Ebene raus, zu sagen, okay, worüber sprechen wir denn genau? Was ist das übergeordnete Ziel? Im operativen Raum kann ich mich da dumm und dämlich reden, so, da hat jeder recht, da hat jeder ein großes Ego und dann ist auch jede Rolle wichtig und jede Aufgabe. Aber dann nochmal zu sagen, okay, jetzt gehen wir mal kurz raus und lass uns nochmal schauen, was klingt es denn übergeordnet? Ist es so, was deine Frage, worauf die hinausgezielt hat?
So in etwa, genau dieser Punkt, weil es, also angenommen, es haben mehrere diese gleiche Projektleiterrolle und ja. Es kann ja zu einem ganz simplen Konflikt kommen, dass da mehrere auf den gleichen CEO zugehen, wenn ihr euch wahrscheinlich vorher nicht abgesprochen habt. Also sprich, das wäre jetzt so die simpleste Form, ich sag mal, eines Konflikts in der Aufgabenteilung und es könnte sicherlich auch vielleicht widerstrebende Tendenzen geben. Also einfach nur die Frage, wie damit umgegangen wird. Aber ich glaube, man hat jetzt einen ganz guten Eindruck bekommen, genau das bewusst zu gestalten über letzten Endes, ich sage mal, dieses dritte Modul der Feedback-Schleifen. Ich denke, das wird sicherlich das Wichtige sein. Das könnte ich mir vorstellen. Und andererseits aber eben, wie du auch sagst, in diesen strategischen Raum, ich sage mal, auf die Vogelperspektive zu gehen und zu sagen, okay, wie gehen wir jetzt eigentlich de facto damit um? Aber das wird dann im Team geklärt und man braucht dann nicht nochmal wie eine Entscheidung von oben, wer über was übernimmt, sondern das wird dann ausgearbeitet mit den Instrumenten, die der Loop Approach liefert, so verstehe ich es.
Genau, weil letztlich arbeiten wir alle an einem Sinn und Zweck, an einem Purpose und den muss man sich einfach immer mal wieder vor die Augen führen und sagen, wofür arbeiten wir? Und ich sage immer zu meinem Team, auch wenn, es ist aber recht böse, ich weiß so, wenn genau ein neues Projekt reinkommt, und ich weiß von jedem Geschäftsführer, jeder Auftraggeber, das ist enorm wichtig. So. Ich frage dann aber immer wieder, wenn du mir die Rolle reinschleppst, die damit einhergeht, mit neuen Zielen verantwortet, ich werde dich nicht vertreten. So, dann musst du die Rolle, das darfst du dann selber entscheiden. Und dann liegt die Verantwortung bei dir. Und ich finde es auch total schön, wenn du da für dich den Sinn und Zweck siehst. Ich sehe es aktuell nicht für den Purpose. Aber es könnte möglicherweise ein neues Themenfeld aufmachen. Und lass ihr die Entscheidung, da, ich nenne es immer schön extra Meile, zu gehen. Aber wenn für sie da auch ein Sinn und Zweck ist, ja, absolut. Aber ich vertrete die Rolle, ich nehme die Rolle nicht an. So. Weil da auch nicht meine Kompetenzen liegen. Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall. Ich habe immer noch so ein bisschen hört sich vielleicht fast zu gut an, um wahr zu sein. Ich glaube, das zu implementieren ist wahrscheinlich dann schwierig. Also ich habe immer noch so ein bisschen das Problem mit Klar kann man als Team so ein bisschen seinen Purpose definieren, aber wenn die Geschäftsleitung oder weiß nicht was sagt, das ist euer Purpose, würde man wahrscheinlich davon vielleicht ableiten, seinen eigenen Purpose irgendwie.
Genau, und das ist Best Case. Wenn es tatsächlich im Unternehmen einen Purpose gibt, gibt es bei uns nicht. Also der Purpose ist kein Purpose, aber es ist einfach was da. Aber es bestärkt schon das Team, einen eigenen Purpose zu haben. Das heißt, und wie entwickeln wir den Purpose? Indem wir auch die Stakeholder und mal die Mehrwerte rausarbeiten. Und das ist total schön für das Team. Ey, da sind Mehrwerte da. Uns gibt es aus einem bestimmten Grund. Manchmal mag es vielleicht auch nur ein Dienstleister, nur in Anführungszeichen ein Dienstleister oder ein Abarbeitungscharakter haben. Aber es schafft wieder für andere Mehrwerte. Und auch darauf stolz zu sein, wir schaffen Mehrwerte. Manchmal sind wir einfach nicht so gesehen, aber einfach, dass wir uns als Team sehen. Und wenn das Team nicht zusammenhält, es geht dann über einen eigenen Purpose. Und ja, die Teams, die jetzt bei uns mit ihrem eigenen Purpose arbeiten, ja, es gibt bei uns keinen übergeordneten Purpose. Aber ich glaube, deshalb sind die Teams einfach noch so motiviert, immer wieder zu kommen, aufzustehen und sagen, okay, dafür mache ich auch in dem Unternehmen weiter. Aber da gibt es ein Gap. Da gibt es definitiv ein Gap. Ja.
Wo ich gerade noch so bis dran, sagen wir mal, hat einen Bereich mit 4, 5 Teams, würde dann jedes Team einen Loop-Approach durchlaufen.
Ja.
Und dann vielleicht noch so ein, wie du eben gesagt hast, vielleicht von den Führungsteams vielleicht nochmal ein Loop oder ähnliches. Aber dann würde ja jedes Team, wenn das ein Bereich ist, seinen eigenen Purpose finden oder?
Ja. Genau, am besten wäre es natürlich jetzt, und genau das ist, gibt es einen Bereichspurpose, also das heißt, die Führungskräfte haben sich schon Gedanken gemacht, warum es den Bereich gibt. Und wer die Stakeholder sind, was der Mehrwert ist. Und dann leitet man den eigenen Team-Purpose ab. So. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, die Teams wissen schon ganz genau, warum sie da sind und was das übergeordnete Ziel ist. Das ist schon alles da. Muss es einfach, ich glaube, ganz vieles im Unternehmen da. Man nimmt sich nur nicht die Zeit und man nimmt sich wenig Zeit im strategischen Raum, im Beziehungsraum. Und ich glaube, würde man da mehr Zeit investieren, dann wäre, es ist einfach alles da, man wäre transparent und man könnte im Operativen oft noch besser zusammenarbeiten. Ja.
Okay. Das ist alles gut an.
Ja, also ich feier's hart, muss ich euch sagen. Ich bin total begeistert, einfach weil es auch mich von innen heraus entwickelt hat. Also das war für mich vor allem das dritte Modul, gewaltfreie Kommunikation und was ist eigentlich so mein Sinn und Zweck, das war der Startpunkt von allem, was ich jetzt bei mir in den letzten 1,5 Jahren entwickelt hat. Die systemische Coaching-Ausbildung, selber in eine Therapiereise zu gehen, zu sagen, was sind eigentlich meine Schattenkinder? So, warum bin ich manchmal auch bei der Arbeit so wütend? Wo kommt denn das Bedürfnis? Was steckt da für ein Bedürfnis dahinter? Und auch Profile Dynamics, zu sagen, okay, jetzt bin ich bereit, auch ein Team aufzubauen und ganz Projektmanagement zu transformieren, nicht mehr Menschen vor mich herzujagen, sondern Menschen mitnehmen. Und also für mich war der Loop, ist ein geiles Framework, aber noch viel mehr habe ich da durch eine geile Community kennengelernt um The Dive, die da echt ein cooles Konzept haben. Aber es hat echt viel, also die Transformation beginnt und läuft gerade in mir und ich hoffe, dass wir auch irgendwann unsere ganze Organisation auch dahin entwickelt haben. Ja.
Ja, das sind doch eigentlich schon fast schöne letzte Worte, würde ich sagen.
Amen!
Genau. Ja, Seidin Roskow hat noch Fragen, sonst würde ich sagen, genau, dass wir dann zum Ende kommen. Ja, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Also mich hast du inspiriert und überlege gerade, ob wir das vielleicht bei uns anwenden. Und genau, vielleicht machen wir, wie Roskow auch vorgeschlagen, vielleicht nochmal eine zweite Folge, wo du nochmal ein bisschen erzählst. Und ja, dann vielen Dank, dass du da warst und alles Gute für dich.
Ja, mega cool. Ich danke euch.